Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Ihr hört die Sportshow auf meinsportradio.de und wir kommen zur NBA, zum Rückblick auf die letzte Nacht und auf den Beginn einer Serie für die Brooklyn Nets. Die haben nämlich zum zweiten Mal in Folge gewonnen und das zum ersten Mal in dieser Saison. Und das ist gleich unser Eingangsthema hier in unserer NBA-Nachbesprechung mit unserem Experten, mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Ja, wie kam es denn dazu? 126 zu 98 gegen die Suns, auch noch sehr deutlich, aber gut, es waren die Suns.
Ja, also es ist ja so ein bisschen Not gegen Elend, das muss man ja dazu sagen. Aber die Brooklyn Nets sind aktuell tatsächlich so ein bisschen in dem Lauf. Es ist jetzt der vierte Sieg im siebten Spiel. Seit dem All-Star-Break haben sie 6 von 15 Spielen gewonnen. Also insgesamt, man möchte fast sagen, es läuft bei den Brooklyn Nets. Aber in der letzten Nacht war es letzten Endes einfach so, dass sie gerade die Zone unfassbar dominiert haben. Sie haben 11 Rebounds mehr geschnappt als die Phoenix Suns und trafen in Summe auch einfach besser. Und sie hatten vor allen Dingen etwas, das hatten die Phoenix Suns nicht. Und das war eine Bank und zwar eine richtig, richtig gute. So viele Punkte hat noch nie eine Mannschaft der Brooklyn Nets in einem Spiel von der Bank beigesteuert. 81 waren es dann an der Zahl. 6 Spieler waren dann im zweistelligen Punktbereich, die eben aus der Reserve kamen und die waren es dann auch, die der Mannschaft eben den Hintern gerettet haben. Denn in der Starting Five, da war abgesehen von Brook Lopez und Jeremy Lin nämlich gar nicht so viel los. Zum Beispiel Hollis Jefferson traf nur 20% seiner Würfe, schnappte sich zwar auch 16 Rebounds, war also maßgeblich mit an dieser Rebound-Überlegenheit beteiligt, allerdings eben beim Wurf sehr, sehr schwach. Brook Lopez am Ende mit 19 Punkten dann Topscorer der Brooklyn Nets und auf Seiten der Phoenix Suns, da war mit Marquise Chris zwar einer richtig gut drauf, war aber auch so ein bisschen eben auf sich alleine gestellt. Marquise Chris traf 8 von 15, hatte am Ende 23 Punkte, 11 Rebounds, also das Double-Double. Das hatte auch Alex Len mit 11 Punkten und 11 Rebounds. Aber das Problem war so ein bisschen, dass sowohl Ulis als auch Booker zwar relativ viele Würfe nahmen, diese allerdings schlecht trafen. 10 Punkte dann nur von Ulis, der auch das Double-Double auflegte, allerdings dann mit 12 Assists. Und auch Booker mit 28 Punkten, am Ende sogar Topscorer, brauchte sehr, sehr viele Würfe, nämlich 26, um auf diese Zahl am Ende zu kommen. Dazu dann eben, wie gesagt, wenig Input von der Bank, 11 Punkte von Barbosa und das war's. Und das Ganze, nachdem die Phoenix Suns sogar im ersten Viertel gut gestartet waren, einen frühen Run hinlegten und sich eine Führung erarbeiteten, 17-4 führten sie, bevor dann eben die Brooklyn Nets zumindest die Lücke noch so ein bisschen schließen konnten, sind dann mit 10 Punkten Rückstand ins zweite Viertel reingegangen, haben den Rückstand aber in den ersten 3 Minuten komplett aufgeholt und dann ging es relativ ausgeglichen in die Halbzeit. Da führten die Brooklyn Nets ganz leicht mit 2 Punkten, bevor sie dann im dritten Viertel tatsächlich die Zügel an sich rissen, einfach bessere Defense spielten und dann eben zum ersten Mal in dieser Saison 2 Spiele hintereinander gewinnen konnten.
Und gewonnen haben auch die Toronto Raptors in der letzten Nacht mit 101 zu 84 gegen die Miami Heat. Das ist vielleicht noch gar nicht so besonders, aber DeMar DeRozan mit seinem zweiten 40-Punkte-Spiel in Serie.
Ja, das erste Mal, dass ihm das in seiner Karriere gelingt. 42 Punkte hatte er ja gegen Chicago diese Woche schon aufgelegt. Da brauchte er noch 38 Würfe, um darauf zu kommen. Dieses Mal brauchte er deutlich weniger, war viel, viel effektiver. 25 an der Zahl nur für 40 Punkte. 14 davon traf er. Dazu marschierte er auch noch 13 Mal an die Freiwurflinie, wo er sich bis auf einen Fehlwurf tadellos oder schadlos hielt. Und am Ende dann eben derjenige war, der die Miami Heat, ich möchte nicht sagen im Alleingang bezwang, aber doch zumindest einen großen Anteil daran hatte. Und das, obwohl die Toronto Raptors einmal mehr hinten lagen, und zwar mit 15 Punkten bereits im ersten Viertel. Und sie sind so ein bisschen die Comeback-Könige der NBA in dieser Saison. 19 Mal in dieser Saison waren sie im zweistelligen Punktbereich hinten und konnten danach noch gewinnen. Das gelang keiner anderen Mannschaft. Also die Toronto Raptors scheinen ihre beste Leistung abrufen zu können, wenn man sie erstmal so ein bisschen kitzelt, so auch in dieser Nacht. Und es war einfach so, dass die Miami Heat auch sehr, sehr große Probleme hatten, obwohl sie Hassan Whiteside haben, den Korb zu dominieren, das defensive Ende am Brett zu dominieren. Da wurden sie wirklich beim Rebound beherrscht. 14 Rebounds mehr schnappten sich die Toronto Raptors, weil einfach alle mitarbeiteten. Es war außer Patrick Patterson war kein Spieler dabei, der mehr 10 Rebounds oder mehr sich schnappte, aber es waren in Summe einfach sehr, sehr viele, die immer wieder welche einsammelten. So auch Jakob Poeltl, der beste Spieler am Ende, was das Plus-Minus-Rating anging bei den Toronto Raptors, war plus 30 hatte er dann am Ende, schnappte sich unter anderem eben auch 6 Rebounds. Hassan Whiteside war ein bisschen gehindert, hatte ja mehrere Stiche an der Hand und eben auch dann was, um das Ganze zu schützen, als wäre das noch nicht genug, verknackste er sich dann auch noch den Knöchel im Spiel, hatte am Ende dann dennoch 16 Punkte, 14 Rebounds, war allerdings eben merklich gehindert in seinem Spiel. Da dann eben auch noch Goran Dragic keine gute Wurfnacht erlebte, wurde es dann eben immer schwieriger für die Miami Heat. Dragic am Ende mit 13 Punkten, genauso wie McRuder. Allerdings brauchte er dafür 18 Würfe, das ist natürlich viel zu viel. Dazu dann noch von Richardson 12 und von der Bank von Johnson und eben dem anderen Johnson nochmal 10 und 11. Allerdings, merkt man so ein bisschen das Fehlen von Dion Waiters im Spiel der Miami Heat, insbesondere wenn dann eine Mannschaft wirklich gute Defense gegen sie spielt. Und das haben die Toronto Raptors ab dem zweiten Viertel dann wirklich getan, haben das Spiel beherrscht, haben die Miami Heat bei wenigen Punkten gehalten. 84 an der Zahl hatten sie nur einmal in dieser Saison und nur einmal hatten sie weniger. Also das ist der zweitschlechteste Wert für sie in dieser Saison. Die Toronto Raptors ihrerseits dann eben mit ordentlich Zug zum Korb angeführt von DeMar DeRozan, der ja, wie gesagt, gar nicht so viel Unterstützung von seinen Nebenleuten bekam. Es gab noch zwei Spieler, die mehr als 10 Punkte hatten. Das waren Wright und Powell. Von der Bank kommt mit 13 und 14. Aber insgesamt eben, wie gesagt, eine sehr, sehr effektive Scoring-Nacht von eben DeMar DeRozan und insgesamt auch einfach eine dominante Nacht unter dem Korb von den Toronto Raptors.
Du hattest eben von Johnson und dem anderen Johnson gesprochen. Sprechen wir mal vom anderen Curry, denn der hat 23 Punkte beigesteuert zum 97-95 Sieg der Mavericks über die Clippers. Und der Sieg, der war wichtig für die Mavericks.
Ja, der Sieg brachte sie wieder so ein bisschen in Reichweite auf Platz 8. Sie sind jetzt 3 Spiele hinter den Denver Nuggets, wenngleich die Chancen nicht so gut stehen, zumal ja mit den Portland Trailblazers, über die wir gleich noch sprechen werden, noch eine Mannschaft dazwischen ist. Aber es war ein wichtiger Sieg, das stimmt, wenn sie überhaupt noch Chancen haben wollen. Und den haben sie am Ende vor allen Dingen Harrison Barnes zu verdanken, der sich wiederum beim Coaching-Staff bedankt hat. Denn Harrison Barnes machte den letzten Korb letzten Endes, 96-95 stand es dann zu diesem Zeitpunkt. Die Los Angeles Clippers bekamen den Ball und dann bekam ihn Blake Griffin, der insgesamt eigentlich eine gute Nacht erlebte, allerdings dann am Ende so ein bisschen abbaute. Dazu gleich noch mehr. Auf jeden Fall bekam Blake Griffin den Ball und ja, Harrison Barnes war da, stahl den Ball. Und anschließend gab es die Freiwürfe für die Dallas Mavericks. Es ging dann letzten Endes nicht Harrison Barnes, sondern Wes Matthews an die Freiwurflinie, traf einen. Damit stand 97-95. Die Clippers bekamen nochmal den Wurf, nahmen ihn auch. Allerdings ging der Ball dann nicht rein. Wenn er drin gewesen wäre, wäre es mit dem Buzzerbeater der Sieg gewesen. So war dann der Sieg für die Dallas Mavericks in trockenen Tüchern. Eben auch, weil der Coaching-Staff gesagt hat, sie werden am Ende den Ball zu Griffin geben, wenn das Spiel eng ist, seid bei ihm. Und genau das hat Harrison Barnes getan und war damit quasi in doppeltem Sinne der Game Winner oder derjenige, der das Match entschieden hat. Nochmal zurück zu Blake Griffin. Der machte, wie gesagt, insgesamt eine sehr, sehr gute Partie eigentlich. Hatte am Ende 21 Punkte, schnappte sich 5 Rebounds. Allerdings warf er auch 4-mal den Ball weg, über das komplette Spiel verteilt. Und vor allen Dingen traf er die letzten 3 Würfe nicht. Also er hätte das Spiel durchaus entscheiden können. Das gelang ihm am Ende eben nicht. Die Andrew Jordan mit einem richtig starken Double-Double, wie man es von ihm irgendwie gewohnt ist, 14 Punkte, 18 Rebounds und Chris Paul mit 15 Punkten, ebenfalls noch auffällig, genauso wie Austin Rivers von der Bank der Clippers mit 13 Punkten. Und bei den Mavericks, da war es, du hast es angesprochen eben, nicht nur die One-Man-Show von Harrison Barnes, wenngleich er am Ende eben der entscheidende Mann war, sondern es waren noch andere Spieler daran beteiligt. Steph Curry mit 23 Punkten, 9 von 14 getroffen. Er mimte dieses Mal den Point Guard, weil Yogi Ferrell auf der Bank saß und sich Rick Carlisle entschieden hatte, die Mannschaft ein bisschen umzustellen. Nerlens Noel rückte für Yogi Ferrell in die Starting Five, rechtfertigte das Ganze dann mit 12 Rebounds und 8 Punkten. Und Rick Carlisle wollte sich aber nicht so richtig in die Karten schauen lassen, ob das jetzt die restliche Saison über so bleibt. Dazu Dirk Nowitzki auch noch mit 14 Punkten und guter, effektiver Scoring-Leistung. Also die großen Namen Harrison Barnes, Dirk Nowitzki und Curry, wenngleich es natürlich der kleinere von beiden ist, insgesamt mit guten Leistungen heute Nacht und die Dallas Mavericks am Ende mit dem Glück des Tüchtigen.
Der große Curry in dieser Nacht ja nicht im Einsatz, aber dann kommen wir schon mal zu den Trailblazers, über die du eben schon gesprochen hast, die ja zwei Siege mehr auf dem Konto haben als die Mavericks, unter anderem den nämlich, den sie in dieser Nacht eingefahren haben, 110-95 deutlich gegen die Knicks.
Ja, wie gesagt, die Portland Trailblazers eben nur ein Spiel hinter Platz 8 und damit zwei vor den Knicks. Es war ein Spiel, da ist es gar nicht groß drüber zu reden eigentlich. Die Portland Trailblazers, angeführt von Damian Lillard, schossen die New York Knicks auseinander, lagen nicht einmal im kompletten Spiel hinten. Und das hatte natürlich mehrere Gründe. Zum einen eben, wie gesagt, war Damian Lillard heute Nacht wirklich gut drauf, traf für 30 Punkte am Ende. Genauso wie CJ McCollum, ebenfalls mit einer guten Leistung, 20 Punkte von ihm. Und vor allen Dingen fiel heute Nacht der Dreier. Das war ja so ein bisschen das Problem bei der Niederlage gegen die Milwaukee Bucks, als der eben überhaupt nicht fallen wurde, wollte. Heute Nacht war das ganz anders. 11 von 21 Versuchen waren am Ende drin. Und ja, das brach dann letzten Endes den New York Knicks das Genick. Nicht nur, weil eben Lillard 4 und McCollum 2 reinschweißte, sondern weil von der Bank eben auch noch einige kamen. Alan Crabb zum Beispiel traf 3 von 3 und war damit ebenfalls maßgeblich daran beteiligt, dass sie im zweiten Viertel dann endgültig davonziehen konnten. Außerdem war bei den New York Knicks so ein bisschen schon angesagt. Das lag an verschiedensten Verletzungen. Carmelo Anthony, Derrick Rose und Lance Thomas hatten alle verschiedenste Beschwerden von Knie über Hüfte, über Fußgelenk, und so mussten alle drei pausieren, und am Ende sah die Starting Five dann doch ein bisschen ausgedünnt aus, und Kristaps Porzingis musste da dann ja so alleine versuchen, die Verantwortung zu stemmen, was ihm ja in Teilen auch ganz gut gelang. 18 Punkte hatte er am Ende, war damit bester Scorer, hatte auch noch 3 weitere Spieler in der Starting Five um sich herum, die ebenfalls zweistellig punkteten, und mit Randall von der Bank noch einen weiteren. Allerdings eben, wie gesagt, die Dreierquote bei den Knicks nicht ansatzweise so gut wie bei den Trailblazers. Die trafen nämlich nur 23% von Downtown. Insgesamt trafen sie einfach auch nicht so gut wie die Trailblazers, die ja schlicht und ergreifend die Lichter ausschossen bei den New York Knicks heute Nacht und so eben wieder ein Stück näher an Platz 8 heranrutschen.
Und dann gucken wir noch auf die Spurs, die mit 97-90 zu Hause die Grizzlies schlugen.
Ja, die San Antonio Spurs hatten ja bisher in dieser Saison noch nicht so richtig viel Glück mit den Memphis Grizzlies. Sie hatten ja bereits 2 Spiele bei den Grizzlies gespielt und beide verloren und beide auch relativ deutlich verloren. 23 Punkte ist, glaube ich, die insgesamte Differenz dann nach beiden Niederlagen gewesen. An dieser Nacht war das aber ein bisschen anders, auch weil die San Antonio Spurs das Spiel so annahmen, wie es die Memphis Grizzlies so ein bisschen diktiert haben. Die Grizzlies wollten sie unbedingt dazu zwingen, Defense zu spielen, haben ihrerseits harte Defense gespielt. Und die San Antonio Spurs, die ja einen, wenn nicht gar den besten Defensivspieler in ihren Reihen halten, nahmen dieses Spiel an und machten es den Memphis Grizzlies einfach richtig, richtig schwer. Am Ende war LaMarcus Aldridge bester Punktsammler bei den San Antonio Spurs, traf für 23 Punkte. Der ist mittlerweile richtig gut drauf, nachdem er ja eine 2 Spiele Verletzungspause hinnehmen musste, und es trifft seitdem ja wirklich sehr, sehr formidabel oder sehr, sehr gut, wie man das eben sehen möchte. Und am Ende war der letzte Wurf, den er nahm, derjenige, der ihn auf 15.000 Karrierepunkte brachte. Also LaMarcus Aldridge hatte heute Nacht gleich zweifachen Grund zu feiern. Kawhi Leonard mit 19 Punkten und mit einem entscheidenden Play oder mit einem vorentscheidenden Play 4 Minuten vor dem Ende. Da war er nämlich zur Stelle, als er den Ball rettete und letzten Endes so dann einen Dreipunktspiel ermöglichte durch Patty Mills, das am Ende dann eben auf 88-80 stellte und damit eben, wie gesagt, für so eine kleine Vorentscheidung sorgte, weil die Memphis Grizzlies diesen kleinen Rückstand dann eben nicht mehr überbrücken konnten. Insgesamt dazu dann noch Tony Parker und Patty Mills im zweistelligen Punktbereich bei den San Antonio Spurs. Und bei den Memphis Grizzlies, da gewann Marc Gasol gegen seinen Bruder Pau Gasol das Scoring-Duell, 13 Punkte von ihm, dazu noch 10 Rebounds, stand natürlich auch deutlich länger auf dem Feld. 22 Punkte von Mike Conley, der bester Werfer bei den Memphis Grizzlies war, und insgesamt ja waren dann eben die San Antonio Spurs den Ticken aggressiver, den Ticken treffsicherer auch aus dem Feld. Und schleichen sich wieder ein bisschen heran an eben die Golden State Warriors, die, wie du ja schon gesagt hast, heute Nacht spielfrei hatten. 2 Spiele Rückstand haben sie jetzt im Kampf um Platz 1 im Westen.
So sieht's aus, 55 Siege. Also für die Spurs, mehr NBA gibt's dann Montag wieder bei uns hier im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de, 9, 11, 14 und 16 Uhr unsere Sendezeiten, aber das Ganze auch völlig unabhängig hörbar von unseren Sendezeiten, nämlich als Podcast zum Download bei uns auf unserer Webseite und auch bei iTunes. Und wenn ihr sowieso auf unserer Webseite seid, dann schaut vorbei auf meinsportradio.de/anstoß. Natürlich auch, wenn ihr nicht drauf seid, immer hingehen lohnt auf jeden Fall, könnt ihr nämlich Gutes tun und tolle Sachen gewinnen bei unserer Charity-Aktion in Zusammenarbeit mit Benedikt Hövedes, unter anderem ein Trikot eines Weltmeisters, von mehreren Weltmeistern im Grunde, aber auch ein ganz besonderes von Frank Stäbler, nämlich unserem Ringer-Weltmeister, der hat es eigenhändig signiert und kündigt seinen Preis bei uns auch an.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.